Predige über diese bekannte Geschichte, wo Maria die Geburt ihres Sohnes angekündigt wird, in Lukas Kapitel 1, Vers 26 bis 38. Lukas Kapitel 1, Vers 26 bis 38. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und er kam zu ihr herein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über das Wort und sann darüber nach, was das für ein Gruß sei. Da sprach der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und seines Königtums wird kein Ende sein. Maria aber sagte zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Daher wird auch das Heilige, das gezeugt wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter, und dies ist der sechste Monat für sie, die unfruchtbar hieß. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal überraschend Ihren Namen gehört haben, wo Sie das gar nicht vermutet haben. Vielleicht fährt da einer auf der Autobahn, hört Radio, schöne Musik, und der Schlager oder was auch immer ist zu Ende und plötzlich hört er, gesucht wird im süddeutschen Raum mit einem roten Fahrzeug ein Mann namens, und dann taucht ihr Name auf. Und sie sagen: Nanu, was ist da los? Und hinterher heißt: Rufen Sie bitte sofort Ihre Familie an. Und da fährt ihnen ein Schreck durch die Glieder, was mag da passiert sein? Oder vielleicht werden sie plötzlich zur Geschäftsleitung in ihrer Firma gerufen. Ist noch nie passiert in dieser Weise. Und sie fragen: Was ist denn nur los? Was soll das bedeuten für mich? Und sie sind sehr gespannt und persönlich betroffen. So ging es der Maria. Sie bekam plötzlich einen Besuch von jemandem, den sie noch nie gesehen hatte, den sie nicht kannte und der da mit solchen merkwürdigen Worten zu ihr kam: Sei gegrüßt, du Begnadete. Normalerweise sagt man guten Tag oder in Israel Shalom. Aber sei gegrüßt, du Begnadete, das klingt ja gerade so, als ob da ein Bischof zu Besuch käme. Der Herr ist mit dir. Ja, heute ist man gewohnt, sowas von Krippenspielen oder wo auch immer her. Stellen Sie sich vor, da käme jemand zu Ihnen und würde sagen: Sei gegrüßt, du Begnadete, und dann würde er Ihren Namen einsetzen. Der Herr ist mit dir. Würden wir ein bisschen komisch gucken. Vielleicht ähnlich wie die Maria, uns nochmal umschauen, ob da vielleicht jemand anders im Zimmer sitzt, der gemeint sein könnte. Aber dann wird es mehr oder minder ja wiederholt. Sogar mit der Anrede: Fürchte dich nicht, Maria. Das heißt, dieser fremde Besucher kennt sogar den Namen. Woher kennt er den eigentlich? Woher weiß ich, dass ich die Maria bin, dass ich der Sohn so bin? Und dann geht es weiter: Denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und es wäre schön, wenn jeder heute Morgen sich einmal bei seinem Namen rufen hören würde in seinen Gedanken und seinen Namen einsetzen und dann dazu diesen Satz: Du hast Gnade bei Gott gefunden. Sich das einmal ganz praktisch vorzustellen: Ich habe Gnade bei Gott gefunden. Ja, was bedeutet das, wenn ich Gnade bei Gott gefunden habe? Bedeutet das, dass ich immer glücklich bin? Dass mir jetzt kein Unglück mehr passiert, dass mir alles gelingen wird, dass ich immer Freude habe, Frieden im Herzen, dass ich für andere ein Segen bin, dass ich ein schönes Häuschen mit Garten haben werde, dass mein Mann, mit dem ich ja bald zusammenziehen werde, so hier wie bei der Maria, mich immer gut versteht und wir eine fantastische Ehe und Familie führen. Und das könnte es alles bedeuten, aber es muss es nicht bedeuten. Hier geht es für die Maria weiter. Und zwar mit einem besonderen Auftrag. Eigentlich ist es eine Zusage, da heißt es: Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Das ist ja nichts Ungewöhnliches. Sie war verlobt. Verlobt war damals ein juristisch sehr verbindlicher Akt, der schon zur Ehe hinzugezählt wurde. Wenn in der Verlobungszeit zum Beispiel ein Partner starb, war der andere Witwe oder Witwer geworden, obwohl die beiden noch nicht zusammenlebten, auch noch keinen sexuellen Intimkontakt hatten, gehörte das verbindlich mit zu dieser Ehephase dazu. Und insofern war es nicht so ungewöhnlich, wenn er sagte, du wirst schwanger werden, das war ohnehin ihre Hoffnung, dass sie irgendwann Kinder bekommen würde und wenn das erste ein Sohn wäre, umso besser. Nur die Frage, woher wusste das dieser Besucher, was mit ihr geschehen würde? War das ein Hellseher oder ein Wahrsager? Aber der würde ja dann kaum kommen mit diesem Gruß, der Herr ist mit dir, weil bei der Wahrsagerei eben der Herr nicht dabei ist, sondern eher der Teufel dabei ist. Du wirst schwanger werden, einen Sohn gebären und dann wird sogar der Name festgelegt, sollst du ihm den Namen Jesus geben. Der Name Jesus heißt ja auf Deutsch Gott rettet. Und das ist ja nun doch eine Einmischung, denn normalerweise dürfen ja nur die Eltern den Namen bestimmen. Und wenn sie schon einen Sohn bekommen soll, wieso wird ihr da der Name vorgeschrieben? Aber wenn wir hören, wie es weitergeht, dass Gott als Vater hier auftaucht, dann wird auch deutlich, dass er den Namen seines Sohnes bestimmen darf. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Das heißt, dieser werdende Sohn, der soll Sohn des Höchsten, Sohn Gottes genannt werden und den Thron seines Vaters David bekommen. In Israel gab es damals eine ganze Reihe von Königen, die waren alle ziemlich unbeliebt, alle von Römers Gnaden abhängig. Der eine hieß Herodes und dann noch ein Philippus und wie die alle hießen. Jeder hatte nur so ein kleines Gebiet zu verwalten, aber hier sollte ein König auftauchen, der plötzlich wieder dieses große Gebiet des ehemaligen Königreiches Davids verwalten sollte. Und vielleicht hat sie sich da erinnert, was sie mal in der Schule gelernt hat oder in der Konfirmandenstunde, die es damals noch nicht gab, dass dieser Messias, wenn er käme, den Thron seines Vaters David bekäme, ein großes Reich regieren würde, und zwar als Friedenskönig. Vielleicht hat ihr das schon gedämmert, denn dieser Thron Davids war ja schon ein sehr bekanntes Wort, worauf sie alle gewartet haben. Und dann geht's weiter, er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und seines Königtums wird kein Ende sein. Ja, eine klare Zusage, du wirst also schwanger werden, du wirst den Sohn Gottes zur Welt bringen und er wird König sein ohne Ende. Es war eine Zusage, die der König David bekommen hatte ungefähr 1000 Jahre vorher, dass auf seinem Königsthron in Ewigkeit einer sitzen wird und der sollte jetzt geboren werden. Das finde ich ja gut, er soll Jesus heißen. Das könnte ich auch jedem, der heute Morgen hier ist, sagen, Jesus soll in deinem Leben wieder geboren werden. Denn der Geburt in Bethlehem muss die Geburt von Jesus Christus in deinem Herzen entsprechen, sonst wirst du nicht zu Gott gehören. Es gehen ziemlich viele Menschen an Gott vorbei, die jeden Tag beten. Sie beten jeden Tag, reden mit Gott über ihre Probleme, über ihre Wünsche, bedanken sich vielleicht sogar ganz viel, auch über ihre Fehler. Und viele von ihnen gehen ewig verloren. Warum? Weil sie den Sohn Gottes nicht empfangen haben. Und das ist die Ankündigung, die ich jedem geben kann, der heute Morgen hier ist. Gott möchte in deinem persönlichen Leben seinen Sohn neu zur Welt bringen. Und du bist ganz genauso herausgefordert wie Maria, ob du sagst, ja, so sei es. Jesus soll in mir neu zur Welt kommen, er soll in meinem Herzen wohnen. Oder ob du sagst, vielen Dank, ich war bisher schon immer gläubig, was soll es eigentlich? Ich mache so weiter, wie ich gewohnt bin. Es wäre gut, diesen Gedanken zu fassen. Gott möchte seinen Sohn in deinem Herzen und Leben neu zur Welt bringen. Das nennt die Bibel Wiedergeburt. Ein ganz neuer Anfang, in dem dieser Sohn Gottes durch dich hindurch lebt. Und es geht immer nur mit meinem eigenen Willen. So wird ja auch diese Maria zunächst mal hier fragend aktiv und sagt, wie soll das zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Das heißt, ich habe keine Ahnung, wie soll das geschehen? Da ist überhaupt kein Ansatzpunkt da. Und dann heißt es, der Heilige Geist würde das tun und die Kraft des Höchsten. Und die Begründung am Ende, kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Das heißt, das Ganze wird letztlich durch das Wort Gottes kommen. Das ist erstaunlich. Alles, was Gott tut, kommt durch sein Wort. Als Jugendlicher habe ich immer auf ein Wunder gewartet. Also Gott, wenn es dich gibt, zeig dich mir. Ich dachte, da geht irgendwo eine Luke im Himmel auf und da langt ein großer Arm runter und tut irgendetwas. Ich hatte keine genaue Vorstellung, was ich erwartete, aber irgendein Wunder. Das Wunder ist nicht geschehen. Ich bin trotzdem Christ geworden, weil Gott später durch sein Wort mich erreicht hat und ich plötzlich spürte, ich bin gemeint. Und an diesem Tag habe ich zum ersten Mal die Chance, Jesus mein Leben zu geben, weil ich überhaupt kapiert habe, dass er mir fehlt. Und das habe ich dann getan, ohne ein Wunder, nur durch sein Wort, das ich in einem Buch gelesen habe, wo beschrieben wurde, wie man Christ sein und werden kann. Und es wäre gut, wenn jeder von uns das auch versteht. Christus möchte in mir leben und die Vermittlung ist ganz alleine sein Wort. Kein Wunder, kein Engel, der hier persönlich auftaucht, auch wenn er sicher da ist, aber er spricht nicht zu uns, sondern Gott durch sein Wort. Sie stellt Fragen, wie soll das gehen? Fragen dürfen wir stellen, das finde ich sehr gut. Gott beantwortet sie uns manchmal persönlich direkt, manchmal durch Gespräche mit anderen Christen, manchmal durch Bücher, manchmal auch durch Schicksalsfügungen. Und dann geht es weiter. Eine kleine Ermutigung, auch deine Verwandte Elisabeth erwartet im 6. Monat schon ein Baby. Diese Verwandte Elisabeth war vielleicht schon 2 Jahrzehnte kinderlos geblieben. Es war ein Drama in der ganzen Familie bekannt. Und dann war diese merkwürdige Geschichte im Tempel passiert, wo ihr Mann, der Priester war, plötzlich stumm nach Hause kam und für 6 Monate nichts geredet hat bisher. Und es schien so, als ob er noch ein paar Monate weiter nichts sagen würde. Aber er hatte da das aufgeschrieben, dass Gott ihnen einen Sohn geben würde. Ein Engel sei ihm erschienen. Und so war tatsächlich hier die Erfüllung dieser Engelserscheinung schon da, sodass Maria ermutigt wurde, also wenn diese Frau ein Kind bekommt, obwohl sie einen Mann hat, aber Jahrzehnte keines bekam, dann kann auch ich eines bekommen, obwohl ich mit meinem Mann noch nicht zusammen war. Aber Gott kann durch sein Wort Neues wirken. Wir haben vorhin dieses Glaubensbekenntnis gesprochen. Als ich Jugendlicher war, habe ich viele Teile davon nicht mitgesprochen. Zum Beispiel, ich glaube, wo dies ausgedrückt wird, dass er geboren ist von der Jungfrau Maria. Das habe ich immer weggelassen, weil ich das nicht glaubte. Und ich wollte ja nicht Dinge sagen, die ich nicht glaube. Inzwischen glaube ich das seit vielen Jahren, weil ich weiß, dass Gottes Wort immer stimmt, selbst dann stimmt, wenn ich es nicht in allen Hintergründen verstehen kann. Am Anfang habe ich in meiner Bibel sogar mit Bleistift Dinge durchgestrichen, eingeklammert, weil ich sagte, das kann ich mir nicht vorstellen, das passt da irgendwie nicht rein. Inzwischen schäme ich mich natürlich sehr und habe mir vorgenommen, auch wenn ich irgendetwas in der Bibel begegne, was ich vielleicht noch nicht verstehe, dann werde ich es stehen lassen und sagen, ich verstehe es noch nicht, aber Gott wird es mir sicher irgendwann klar machen. Vielleicht geht es jemand mit diesem Begriff der Jungfrauengeburt so, dass er sagt, das kann ich mir nicht vorstellen, ist ja auch nicht schlimm, aber ich lasse es stehen, ist ein Geheimnis Gottes. Vielleicht wird er mir das irgendwie erklären, vielleicht auch nicht. Ich vertraue, dass Gottes Wort zum Ziel kommt, wie es damals mit der Maria kam, so zu mir. Ja, was sagt die Maria als Antwort? Sie sagt, das kommt aber ein bisschen plötzlich, ich bin sehr überrascht. Werde ich nicht überfordert sein? Was wird die Gesellschaft dazu sagen? Und mein Verlobter, wird er mich nicht wegjagen, wenn ich plötzlich ein Kind bekomme? Nein, sie sagt nur, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe nach deinem Wort. Das war auch ein Glaubensbekenntnis, nicht so ein vorformuliertes, wie wir das vorhin gerade gesprochen haben, sondern sie glaubte einmal, dass das, was dieser Engel sagte, stimmt. Und dann sagte sie, es soll mit mir so geschehen. Und es wäre doch gut, wenn es jeder heute sagen könnte. Was der Engel sagt, stimmt. Christus soll in deinem Leben geboren werden, hier, bei jedem hier, im Herzen. Und dazu sage ich von Herzen, ja, so sei es. Ich freue mich darüber. Ein aktives Glaubensbekenntnis, in dem sie vertraute, was Gott ihr sagt, wird auch so geschehen. Und an der Stelle haben wir alle ein bisschen Angst, wenn Gott uns zu viel sagt. Wir möchten so viele Pläne Gottes so im Vorzimmer unserer Wünsche abfangen und umbiegen und sagen, mach's doch lieber ein bisschen anders, nicht so kompakt, nicht so direkt, wer weiß, was dabei rauskommt. Wir haben meistens Angst, dass Gott uns das Steuer unseres Lebens aus der Hand nimmt. Und hier wiederhole ich ein Beispiel, das ich schon einmal brachte, aber ich denke, dass es dahin gehört. Es gibt ja diese großen Himmelsvögel, diese Jumbo-Jets, und ich hörte, wobei ich ja kein Pilot bin, hörte, dass es in diesen Vögeln eine Landeautomatik gibt, die die letzten Meter der Landung automatisch regeln, sodass der Pilot das Steuer freigeben muss und die Automatik alles übernimmt. Ich hörte, dass die erfahrensten Piloten ohnehin am Anfang nur in diese Maschinen gesetzt wurden, als sie neu aufkamen, und dass sie teilweise in einem leeren Flug, wo also keine Passagiere dabei waren, mehrere Landeanflüge brauchten, bis sie zum ersten Mal das Steuer freigaben, weil es für sie so ungewohnt, noch nie vorhanden war, dass sie ohne selbst zu steuern landen sollten. Das Steuer aus der Hand zu geben, ist unwahrscheinlich schwer. Und ich denke, dass die meisten von uns da große Probleme haben, zu sagen, Herr, übernimm du die Führung meines Lebens, obwohl diese Landeautomatik sicher besser landen kann als der Pilot. Und obwohl Gott sicher einen viel fantastischeren Plan mit meinem Leben hat, als das, was ich mir selbst vorstellen kann. Und so sagte die Maria, mir geschehe nach deinem Wort, das heißt, übernimm du alles, was jetzt kommt. So wie dieser Pilot irgendwann mal sagte, übernimm du doch die Landung jetzt, Computer oder was das ist. Und es hat funktioniert. Es wäre gut, wenn Gott mit dir persönlich redet, zu sagen, mir geschehe nach deinem Wort. Das kann ganz verschieden sein. Es kann sein, dass so ein kleines Enkelkind eine Kinderbibel geschenkt bekommt und sich jetzt an seine Oma macht und sagt, du musst mir jetzt jeden Tag daraus vorlesen. Und plötzlich wird die Oma durch die Kinderbibel angeredet und stellt fest, das gilt ja auch mir, was da drin steht. Und dieser Jesus, der ist ja nicht nur eine hübsche Figur für Weihnachten, sondern der scheint heute noch zu leben und mich zu lieben. Ich möchte auch Christ werden. So kann Gott reden, durch kleine Engel. Oder vielleicht kann er in der Firma mit einem Kollegen reden. Ich weiß von verschiedenen Geschäftskollegen, die durch ihre Kollegen zum Glauben kamen. Manchmal durch ganz einfache Gespräche, manchmal durch Not, wo sie nicht mehr weiter wussten, manchmal durch Schulungskurse. Oder es kann sein, dass es der Arzt ist, der eine schlechte Diagnose stellt und plötzlich der Einzelne ganz neu anfängt zu beten, was er vielleicht in dieser Weise schon Jahrzehnte nicht mehr getan hat. Und ganz neu seinem Gott begegnet und fragt, wie geht denn mein Leben eigentlich jetzt weiter, wenn es nur noch ein halbes Jahr dauert oder nur noch ein Jahr? Gehe ich wirklich in die ewige Herrlichkeit oder werde ich einfach qualvoll sterben? Wie sieht es aus oder kannst du mein Leben verlängern? Der Geburt in Bethlehem muss eine Wiedergeburt in unserem Leben folgen, die dadurch geschieht, dass Gott jeden persönlich durch sein Wort anredet. Wenn er mich anredet, dann nimmt er mich auch in Beschlag. Gott hat einen Plan mit meinem Leben. Und wenn es heißt, der Herr ist mit dir, dann heißt es nicht, dass er mein Reisebegleiter ist auf der Fahrt ins Blaue, die mein Leben darstellt, sondern dass er den Reiseplan bestimmt. Dass er bestimmt, wer in die Mission geht. Dass er bestimmt, wer einen Jugendkreis leitet. Dass er bestimmt, wer einen Schülerbibelkreis ins Leben ruft. Dass er bestimmt, wer Hausbesuche macht, dass er bestimmt, wer anfängt, Geld zu spenden, dass er bestimmt, wer sich besonders viel Zeit für das Gebet nimmt und viele Dinge mehr. Und da ist die Frage, lasse ich mich bestimmen? Sage ich, ja Herr, mir geschehe nach deinem Wort? Oder sage ich, vielen Dank für den Vorschlag, ich will einmal darüber nachdenken. Und dann vergesse ich ihn im Lauf des nächsten halben Jahres. Wenn Gott redet, ist das immer so persönlich, dass man es nicht überhören kann. In diesem Fall kam ein extra Bote, übrigens der Name Engel auf Deutsch, das ist ja ein griechisches Wort, Angelos, heißt auf Deutsch nur der Bote. Und dieser Bote kann ganz verschieden aussehen. Es kann der Pfarrer sein, der sagt, wie wäre es, wenn du da mitarbeiten würdest? Es kann dieser Enkelsohn sein, von dem ich vorhin sprach. Es kann die Stimme des Gewissens werden, die ganz persönlich redet. Das ist so verschieden. Es kann ein Bild sein, ein Spruch, vor allen Dingen Worte der Bibel. Wir verkaufen heute neue Bibellesepläne für das Vierteljahr im Jahr 1987, das erste. Es wäre gut, wenn jeder unter uns, der wirklich Gott kennenlernen möchte oder schon mit ihm lebt, die Bibel liest. Jeder. Die Bibel ist nicht in allen Teilen sofort verständlich, aber ich verstehe genug, um weiterlesen zu können. Und wo Fragen sind, ist es fantastisch, sich einen Zettel hinzulegen und die Fragen zu notieren. Und dafür gibt es sicher genügend Christen, die sie uns beantworten können. Und wenn nicht, gibt es auch einen Pfarrer, der Fragen gerne beantwortet. Die Maria hat Fragen gestellt und sie wurden ihr beantwortet. Das finde ich gut, wenn wir Gott Fragen stellen und dann Klarheit empfangen. Bei Maria gab es drei Phasen. Die erste Phase war, sie erschrak. Das passiert vielen von uns, wenn sie irgendetwas von Gott hören, sie erschrecken. Sagen, kann Gott mir das wirklich zumuten? Ich fühle mich überfordert, das habe ich ja noch nie gemacht. Ich habe überhaupt keine Erfahrung auf diesem Gebet, ich bin völlig Anfänger, Neuling. Die zweite Phase war dann die, sie hat nachgefragt, wie ist das denn nun konkret? Was gehört dazu? Wie funktioniert das? Das finde ich gut, das ist eine Informationsphase, sich vorzubereiten, was da auf uns zukommt. Und die dritte Phase war die Zustimmung. Ich bin bereit, mir geschehe nach deinem Wort. Und das hatte dann Konsequenzen für sie. Und ich denke, dass es bis in unsere Zeit hineinreicht. Das heißt, die Konsequenzen gingen 2000 Jahre weiter. Und das finde ich enorm, wenn Gott im Leben des Einzelnen handelt, dass seien die Konsequenzen daraus oft bis an das Ende der Erde reichen oder sogar einmal um den Globus herum und manchmal noch Jahrzehnte über seinen Tod hinaus wirken oder sogar Jahrhunderte. Nur weil einer sagte, ja, mir geschehe nach deinem Wort. Und so will ich mit drei Fragen schließen. Nein, mit zwei Fragen, eine lasse ich weg. Die erste Frage ist die, womit bin ich begnadet? Ja, Maria wurde ja angeredet, sie sei begnadet. Ich denke, das kann man jedem Christen sagen. Die Frage ist, womit bin ich begnadet? Das ist eine Frage zum Nachdenken. Kann man gut mit nach Hause nehmen. Und die zweite Frage, wie wirkt sich das aus, wenn der Herr mit mir ist? Die erste Frage war, womit bin ich begnadet? Und die zweite Frage, wie wirkt sich das in meinem Leben praktisch aus, wenn es heißt, der Herr ist mit mir? Herr Jesus, die Auswirkungen von diesem Gespräch mit Maria haben wir heute noch, vor allen Dingen, weil wir dich als auferstandenen Herrn kennen und loben. Schenke, dass Einzelne über diese Frage nachdenken, womit sie begnadet sind und was es bedeutet, dass du mit ihnen bist. Amen.